Das Thema heute, Berufung, ist der Anfang einer kleinen Predigtreihe. Am nächsten Sonntag geht es weiter mit dem Thema Bestimmung. Ich hätte eher einen anderen Begriff genommen, aber den hört ihr dann während der Predigt, da weise ich dann nochmal darauf hin, dass man das auch anders nennen kann. Und danach gibt es an einem dritten Sonntag, vielleicht auch an einem vierten, da weiß ich nicht, was unser Pastor Uli sagt, geht es dann um die Gaben. Welche Gaben haben wir und wie können wir Gaben einsetzen? Ich habe ein bisschen durch die Bibel geguckt, das heißt, ich wusste es schon vorher, also ich habe nochmal gesucht, wo sind denn diese Stellen, wo dieser Begriff Berufung vorkommt. Und da gab es einiges im Alten Testament, im Neuen Testament. Aufgefallen ist mir, dass der Begriff Berufung in unterschiedlicher Lage und für unterschiedliche Situationen kam. Es gab die Berufung bei dem Mose, der bekam sehr schnell einen sehr klaren Auftrag. Er sollte das Volk Gottes aus Ägypten zurückführen. Und es gab aber auch Berufungen für Menschen, denen Jesus einfach sagte, folge mir. Nichts mit Aufgabe, sondern folge mir. Eine Stelle lese ich uns einfach nochmal von Anfang an, für den Anfang vor. Im 2. Petrusbrief steht im Kapitel 1, Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Also hier geht es noch nicht um Tun und Machen, Aufgabe. Selbst das schwingt mit in diesem Vers. Da wird dann gesagt, selbst das kommt von Gott her, ist Geschenk. Berufung. Das hängt natürlich auch häufig sehr zusammen, wenn ich in der Schule bei den Schülern von Berufung oder so geredet habe, die haben Beruf gehört, klar. Beruf war so eine Sache, als ich selber zur Schule ging, wurde auf Beruf noch nicht so sehr viel geachtet. Heute macht man eine ganze Menge, um Schülern deutlich zu machen, was kann man denn alles machen. Ich weiß allerdings noch sehr gut, da war ich 6 oder 7, ich war erstaunt über meine Erinnerung. Da habe ich meine Großtante Anna gefragt, die fragte mich, was willst du denn mal werden, Dieter? Und dann habe ich zurückgefragt, wer ist denn der Höchste? Dann hat sie kurz nachgedacht und sagte, das ist der Bundeskanzler. Da war mir klar, das habe ich dann auch gesagt, dann werde ich Bundeskanzler. Das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Die Wünsche haben sich auch verschoben, das möchte ich sagen. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Fragen, welchen Beruf man haben will oder sollte, für sich selber, aber auch für die eigenen Kinder. Ich weiß das von unseren Kindern, wir haben 3 und beim 3. da war der Wunsch so, dass er nicht mit dem Wunsch des Vaters übereinstimmte. Und ich habe mal gesagt, Junge, das wird doch nichts, wie soll das gehen und was willst du denn da machen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber der ist dran geblieben und heute sagen wir beide, ach ja, war eigentlich ganz gut, dass er nicht so sehr auf den Vater gehört hat, sondern dass er da an der Stelle Freiheit hatte. Also die Frage, wie finde ich heraus, worin werde ich glücklich, worin habe ich vielleicht auch Erfolg? Ist das Zufall oder ist das mehr? Mir ist auch aufgefallen, es ist gut und wichtig, gute Freunde dabei zu haben, Berater, die man mal fragen kann oder denen man einfach auch eine Aufgabe stellen kann und sagen kann, wenn du mich so siehst, was würdest du denken, wenn ich mir vorstelle, ich werde Zimmermann? Also als ich in der 10. Klasse war in der Realschule, da hat man mir dann gesagt, da war ich noch ein bisschen kleiner, also eher nicht so. Aber ansonsten hatte ich da wenig Ratgeber. Ich bin dann erstmal zum Finanzamt gegangen, weil die im ersten Lehrjahr am besten bezahlt haben. Und nach 5 Jahren war es dann irgendwann doch was anderes und da ging es dann nicht mehr ums Geld, sondern dann bin ich Lehrer geworden. Manchmal dauert es, bis man weiß, was das Richtige ist, welcher Beruf. Wahlfreiheit, das habe ich bei unserem Sohn gemerkt, ist auch ein wichtiger Punkt. Also beraten ja, etwas zeigen, erklären ja, aber letztlich musst du dann selber diesen Weg und auch diese Wahl treffen. Ich weiß es von meinem alten Patenonkel, dass der seinem sterbenden Vater versprechen musste, den Hof zu übernehmen, also Landwirtschaft. Warum? Weil sonst die vielen Töchter nicht versorgt gewesen wären. Und ich weiß, er wollte eigentlich Ingenieur werden. Und er hat es dann gemacht. Da habe ich gedacht, meine Herren, das ist Druck, da ist keine Wahlfreiheit. Berufung ist auch in christlichen Gemeinden ein sehr bekannter Begriff. Da geht es dann allerdings oft auch um was anderes. Also der Pastor so und so ist in die und die Gemeinde berufen worden. Sprich, heißt, diesen Beruf soll er jetzt dort ausüben und nicht mehr da. Da wird auch manchmal jemand, der vielleicht gut reden kann, gesagt, sag mal, solltest du vielleicht Pastor oder Missionarin werden? Du kannst so schön reden. Oh, das ist so eine Berufsfrage. Wenn das öfter passiert, man wird öfter so angesprochen, dann hält man das vielleicht für den Ruf Gottes. Und das kann es ja auch sein. Und gleichzeitig wissen wir, glaube ich, alle, die schon länger mit Jesus gehen, dass es wichtig ist, so einen Ruf auch wirklich nochmal zu hinterfragen, Jesus zu fragen. Und da ist ja das Erstaunliche, ich habe bisher noch nie die Antwort von Jesus akustisch gehört, aber durch andere Menschen gehört und im Herzen gehört und gemerkt, also es nützt, Jesus zu fragen. Es kann aber auch passieren, dass bei so einer Sache überhaupt gar keine Gewissheit entsteht und dass trotzdem diese Frage manche Leute ein Leben lang quälen. Hätte ich nicht doch Pastor werden sollen oder Missionar werden sollen? Und das verunsichert, das gibt manchmal wirklich Schuldgefühle, immer wieder, vielleicht gehe ich jetzt einen Weg, obwohl Gott einen anderen Weg wollte. Das kann quälen. Und wie kann man damit umgehen? Manche biblische Beispiele von Berufung sind dagegen sehr wunderbar und auch sehr klar. Also Mose kriegt eine sehr deutliche und klare Berufung. Der wehrt sich zwar noch, wenn ihr das mal nachlesen wollt, solltet ihr tun, der wehrt sich noch, aber es war sehr klar, was Gott von ihm wollte. Oder Petrus, da gab es auch kein Vertun. Jesus sagt, folge mir nach. Der musste nicht lange nachdenken, was denn da geschah, nachdenken, was er tut. Das ist allerdings wichtig gewesen. Meine Sorge bei Berufung war immer, also ich bin ja in Gemeinde praktisch von klein auf an groß geworden, mir war klar, es gab da so Premium-Berufe. Premium-Berufe im christlichen Bereich war Pastor, Missionar oder Missionarin und damals, das kennen die Jüngeren nicht mehr, da gab es dann noch Diakonissen. Also das war fast noch ein bisschen mehr Premium, Premium plus, weil die ja nicht heirateten. Also, ja, das prägt einen dann schon manchmal. Meine Sorge war, ich kriege einen Ruf in den Kongo. Und da dachte ich an Schlangen, an Hitze, an Moskitos. Und mein Gebet war eher, Gott bitte das nicht. Aber heute würde ich sagen, ja, der kannte mich ja. Also, wenn es nötig gewesen wäre, hätte es mir, glaube ich, schon deutlich gemacht. Für mich ist vor vielen Jahren ein Buch sehr wichtig geworden zu diesem Thema. Überschrift des Buches, Gott braucht keine Helden. Ich sehe an einigen Gesichtern, dass sie das Buch kennen. Gott braucht keine Helden. Im ersten Moment hatte ich mich bei dem Titel so ein bisschen geärgert. Hat gedacht, es ist ja schon fast anstößig, keine Helden. Die Bibel ist voll mit diesen Helden. Gott braucht sie nicht. Wer es liest, der merkt, ja, es stimmt. Es kann aber sein, dass Gott Menschen zu Helden macht, aber er braucht keine Helden. Denn Gott braucht keine Helden. Wenn er sie braucht, dann würde es ja eigentlich heißen, Gott ist nicht einfach Gott, der alles könnte, der alles kann, der alles geschaffen hat, sondern er braucht ein bisschen Hilfe. Nun kommt doch mal in der Gemeinde Y, ihr müsst Gott jetzt auch mal ein bisschen helfen. Nein, Gott braucht keine Helfer und er braucht schon gar keine Helden. Aber, und das werden wir, glaube ich, gleich noch merken, er braucht Menschen, die mit ihm zusammen auf dem Weg sind. Das möchte ich gleich ein bisschen genauer erzählen. Magnus Malm, ein Schwede, hat dieses Buch geschrieben, Gott braucht keine Helden. Ich habe es bestimmt 3-mal oder 4-mal durchgelesen und immer wieder weiter erzählt, dass es gut wäre, das zu lesen. Im Kern geht es in dem Buch um 2 Begriffe, Berufung und Sendung. Berufung, ich habe das eben schon so ein bisschen versucht anzuschneiden, komme ich noch genauer dazu. Und Sendung ist eher das, was wir heute vielleicht mit Beauftragung verstehen. Berufung und Sendung oder Berufung und Beauftragung. Er beschreibt in seinem Buch, wie im christlichen Sprachgebrauch das Wort Berufung sich meistens auf gezielte Aufgaben im Bereich von christlicher Arbeit bezieht. Und solche Arbeit wird dann meistens hauptamtlich getan. Und eigentlich geht es, das habe ich dann gemerkt, gar nicht so sehr um Berufung, sondern um Aufgabe. Kleines Beispiel, gerade für Eltern. Eltern von kleineren Kindern kennen das oft. Gerade ist er oder sie im Bett und es ist ruhig geworden und du sitzt im Wohnzimmer und bist froh, dass du jetzt mal Luft hast. Und plötzlich erschallt ein Ruf, Papa oder Mama, was ist denn? Papa, Mama, also es gibt keine Ruhe, bis man dann da ist im Raum. Und dann fragst du, aus meiner Erinnerung, was ist denn los? Dann entsteht manchmal sogar eine kleine Pause. Was ist denn wohl mal los jetzt? Ich habe so einen Durst. Eltern wissen, da geht es manchmal gar nicht um den Durst, sondern schön, dass du da bist. Ich möchte dich dabei haben. Und dann sage ich dir auch, wozu und wie und wofür. Vielleicht drehst du mir nochmal die dicke Decke um, es ist so warm. Okay. War das Berufung oder war das Sendung? Ich glaube, in den meisten Fällen war es Berufung. Komm doch mal zu mir. Sei mal eben bei mir. Ich möchte wissen, dass du da bist. Berufung in der Gemeinde von bestimmten Christen, die in bestimmte Aufgaben hineingerufen werden, die gibt es ja auch. Aber da hört man oft sehr diesen anderen Teil, diese Aufgabe. Und da entsteht dann oft leicht die Vorstellung, meine Berufung ist das, was ich tue. Also ich wäre vielleicht abgezogen aus dem Schlafzimmer der Kinder, wenn keiner was wollte. Also ne, was soll das? Warum rufst du mich? Heute weiß ich das ja, warum. Also meine Berufung ist das, was ich tue? Das geht in eine falsche Richtung. Dann wird Berufung zur christlichen Art, etwas zu werden, etwas zu leisten. Das Verständnis von Berufung oder dieses Verständnis von Berufung wird dann oft zur Quelle meiner Identität. Ich erinnere an, Claudia hat vorhin einiges zu Identität gesagt, gelesen. Wer bin ich eigentlich? Also zur Quelle meiner Identität. Das aber hat Folgen für mein Verhältnis zu Gott. Wenn diese Berufung zur Quelle meiner Identität werden soll, dann kann es passieren, dass Gott plötzlich nicht mehr Gott ist, der mich in seiner Nähe haben möchte, sondern dass Gott dann eher zum Arbeitgeber wird. Okay, Herr, was soll ich tun? Oder zum Problemlöser. oder zum Enttäuscher. Ich habe so oft darum gebetet und es passiert nicht. Gott, was ist denn das? Du hast mich doch berufen. Oder es kann auch haben, dass es Folgen hat, dieses Berufungsverständnis oder diese Identität zu meinen Mitmenschen. Dass sie plötzlich nicht mehr die sind, denen ich dienen möchte, sondern dass sie eher meine Zielgruppe sind, wodurch meine Identität gefördert wird. Oder es kann auch sein, ein Problem zu mir selber. Dass ich so stark in dieser vermeintlichen Berufung bin, die meine Identität klären soll oder füllen soll, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß, wer bin ich denn eigentlich? Bin ich wirklich das, der immer in dieser Aufgabe das und das tut? Also Rollenkonflikt, würde man sagen. So hilft Berufung nicht. Und es kann auch sein, dass das Konflikte gibt im Zusammenhang mit den Menschen, in denen ich in Gemeinde zusammen bin. Also nochmal, Folgen für mein Verhältnis zu Gott, das hatte ich etwas genauer gesagt, der Arbeitgeber, der Problemlöser, der Enttäuscher. Wieso, was wollte denn Gott? In der Berufung wollte er eigentlich deutlich machen, ich bin dein liebender Vater. Ich bin der, der Gemeinschaft mit dir haben möchte, nicht den ständig in Bewegung seienden Arbeiter. Was ist meine Identität? Ursprünglich bezog der Mensch ja seine Identität daraus, dass er nach Gottes Bild geschaffen wurde, ihm ähnlich. Lest es einfach in der Schöpfungsgeschichte nochmal nach. Sein Auftrag, die Erde zu verwalten, war nur eine natürliche Folge dieser Berufung oder dieser Identität. Es ist ganz wichtig, und das ist auch durch dieses Buch, zieht sich dieser Gedanke immer wieder hindurch, und ich muss ihn einfach ab und zu mal zitieren. Ein ganz wichtiger Satz: Das Sein kommt vor dem Tun. Das war damals schon so, bei Erschaffung der Welt, und das ist heute noch so, Gott sei Dank. Das Sein kommt vor dem Tun. Ich habe noch mal so gedacht, das ist ein Extrembeispiel, aber Jesus hängt am Kreuz und neben ihm sagt einer: Herr, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Was konnte der denn noch tun? Nichts mehr. Aber er hat gesagt, ich möchte bei dir sein. Das Sein kommt vor dem Tun. Doch wer die Schöpfungsgeschichte kennt, der weiß, was jetzt folgt. Der Mensch stellt sich gegen Gottes Regeln. Er bricht aus dieser Identität des Seins mit Gott aus. Und das Ergebnis kennen wir: Schuld und Scham. Der Mensch wird zum Fremden, zum Fremdling in dem Bereich, wo er lebte. Wir kennen das aus der Geschichte: Gott ruft Adam, wo bist du? Adam versteckt sich. Adam merkt auf einmal, ich brauche Kleidung, um mich zu bedecken. Das ist alles irgendwie komisch jetzt. Gott gegenüber, den Mitmenschen und sich selbst gegenüber zum Fremden zu werden. Bei Gott sein war zu Hause gewesen für die Menschen. Dahin waren sie berufen, in die Nähe Gottes. Aber da war jetzt Leere mit Doppel-E. Die Frage, wer bin ich denn nun eigentlich, wird jetzt plötzlich zu einem Antrieb, der vorher gar nicht da war. Vorher war klar, ich bin der von Gott Geschaffene. Und in dem zweiten Schöpfungsbericht ist das so schön: Gott geht durch den Garten. Und ich stelle mir das so vor, dass Gott dann sagt: Mensch, Adam, klasse, guck mal, hast du das mit den Äpfeln da gesehen? Und Eva, wie ist das denn toll gelaufen? Da können wir uns gemeinsam dran freuen. So stelle ich mir das vor, so war diese Gemeinschaft. Aber jetzt war es nicht mehr zu Hause. Und Adam oder Eva, oder sagen wir, merken auf einmal, da ist eine Leere. Da fehlt etwas. Und die Frage, wer bin ich denn nun eigentlich, die wird zum Antrieb, klar zu machen, was kann ich denn tun, um diese Leere zu füllen. Man fängt an zu handeln, man fängt an zu tun, geschäftig zu sein, um sich und anderen zu zeigen, wer man ist. Also nicht in diesem Sinn, ey, ich bin der Größte, sondern einfach, um deutlich zu machen, das bin ich. Ich kenne das ja auch von meinem Beruf her. Natürlich hat das was mit der Identität zu tun. Was machst du denn so? Wenn Männer zusammen sind, dann erzählen sie selten als erstes von ihren Familien, sondern was sie machen. Dadurch entscheidet sich scheinbar die Identität. Also da gibt es anscheinend wirklich eine Leere, und das ist das Problem, dass wir diese Leere füllen wollen und daraus einen positiven Wert ziehen wollen. So diesen Satz zu haben, ich tue, also bin ich. Nur schwierig, wenn wir das andere jetzt sagen, ich tue nichts. Das denke ich an Eltern, die den Kindern sagen, wenn du jetzt nicht endlich was tust und die Vokabeln, dann wird das nichts. Okay, das ist ein Beispiel, was jetzt nicht so weiterhilft. Aber ich glaube, diesen Antrieb, etwas zu tun, um auch darzustellen, wer ich bin, das kennen wir alle. Und vielleicht kennen wir auch die Gefahr, die darin steckt. Sowas verschwindet ja nicht automatisch, wenn man Christ geworden ist. Also ich bin Christ und jetzt ist alles klar, jetzt weiß ich, wie es richtig geht und es ist ja klar, ich bin ja in der Nähe Gottes, ich brauche das alles nicht mehr. Ja klar, theoretisch ist das klar, aber praktisch, ich kenne es von mir, rutscht man sehr schnell da rein, wieder deutlich zu machen, ich bin der, der dies und das tut. Es verschwindet nicht automatisch. Es kann sogar manchmal zur Ursache werden für manches Gutes tun, für manches helfen, was ja in Ordnung ist. Aber wenn die einzige Ursache dafür ist, eine Identität zu finden, die Leere zu füllen, die in mir ist, dann habe ich etwas nicht verstanden. Zitat. Also, nicht aus dem Buch, sondern aus dem Alltagsleben einer Gemeinde. Früher, heute macht man das nicht mehr. Also wenn du wirklich ein gottgefälliges Leben führen willst, dann werde doch am besten Missionar, Pastor, Diakonisse, Mönch. Also da kannst du nichts falsch machen, du bist schon mal auf dem richtigen Weg. Wir merken, hoffe ich jetzt, der Satz ist einfach nicht wahr. Der Satz ist eine Lüge. Erstens einmal gibt es nicht bestimmte Berufsgruppen, die automatisch einen Menschen näher an Gott haben. Ich kenne manche Pastoren und ich kenne es auch von mir, ohne Pastor zu sein, dass man ja oft auch Bibeltexte liest, um zu, nicht für sich selber, sondern um etwas klarzukriegen, um anderen etwas zu sagen. Wo bin ich denn da jetzt? Das ist ja dann die Frage. Also dieser Satz, gottgefälliges Leben durch einen bestimmten christlichen Beruf, der Satz stimmt nicht, er ist eine Lüge. Zum Problem wird es, wenn ich den Menschen nicht aus der Identität, die Gott mir gegeben hat, diene, sondern wenn ich anfange, durch diesen Dienst eine Identität zu bekommen und so meine Leere füllen möchte. Ganz wichtiger Punkt. Das heißt jetzt nicht, Leute, hört auf mit der Arbeit für Gemeinde oder für andere Menschen, lasst das alles mal, klärt erstmal, was da los ist. Also klärt erstmal, ja doch, sonst würde ich das nicht sagen. Ich kenne es bei mir. Wie geschieht Berufung? Ein bekanntes Beispiel ist die Szene am See Genezareth. Da sieht Jesus diese Männer am Ufer und spricht sie an, und ich lese jetzt mal aus Markus 1, zwei Verse. Als er aber, also Jesus, am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simon ist Petrus, Simons Bruder, wie sie jetzt ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Jesus, du siehst doch, dass wir was zu tun haben jetzt hier. Das brauchen wir jetzt nicht. Moment, aber in Markus steht noch was. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Ha, sagt jemand, der jetzt gut aufgepasst hat und gesagt, also doch tun. Nee, Moment. Wer will denn hier machen? Jesus will machen. Jesus will tun. Der wichtigste Teil in dieser Stelle ist einfach dieses folgt mir nach. Das ist Berufung. Der Gott, der nichts braucht, der nichts bedarf. Dieser Gott liebt seine Schöpfung so sehr, dass er hingeht und sie zu sich ruft, die Schöpfung zu sich ruft. Da wird nichts von großen Taten oder gar von Heldentaten gesprochen, die dann Petrus vollbringen soll. Der einzige Einsatz, und jetzt wird es schwierig, weil man darüber eine ganze Predigt noch machen müsste, der einzige Einsatz, den Petrus zu leisten hat, ist sein Leben. Moment, sein Leben? Genau, das ist gemeint, wenn Jesus sagt, folge mir nach. Da geht es ums ganze Leben, um nicht weniger. Ob Petrus das damals zu dem Zeitpunkt klar war, ich glaube eher nicht. Aber er hat gemerkt, der Mann hat mir was zu sagen, der hat mir was zu geben und Petrus ist es, das merken wir, nach und nach immer klarer geworden. Jesus oder der Ruf Jesu ist genau dies Einfache, folge mir nach. Und so kriegt das Leben von Petrus und auch von den anderen eine neue Richtung. Ab jetzt ist nicht mehr wichtig, was Petrus tut, sondern jetzt ist wichtig, wem er folgt. Jesus. Und ich denke, das ist genau der Punkt, der für uns heute genauso wichtig ist. Es ist nicht mehr wichtig, was du tust. Ich weiß, man kann über diesen Satz diskutieren, könnt ihr hinterher fragen. Du siehst das an manchen Stellen vielleicht anders. Aber in diesem Zusammenhang, es ist nicht mehr wichtig, was du tust, nämlich für deine Identität, damit du etwas seist, sondern wem du folgst. Die Berufung ist, da zitiere ich wieder, die Berufung ist die Wiederherstellung der guten Beziehung zwischen Gott und Mensch. Also es geht wieder zurück bis ganz an den Anfang. So war es gemeint. Die Berufung stellt wieder her. Und wenn du Ja sagst zu dieser Berufung, vielleicht mit Zittern und Bangen, vielleicht auch mit dem Einwand, das habe ich bisher immer anders verstanden, dann wirst du merken, dass es gut ist. Dass genau das der Platz ist, wo Gott dich haben möchte. Also Wiederherstellung. So findet der Mensch wieder zu seiner ursprünglichen Identität. Es wird deutlich, in Gottes Augen bin ich jemand, bevor ich etwas tue. Nochmal, in Gottes Augen bin ich jemand, bevor ich etwas tue. Er sucht mich als Person, nicht als, jetzt können 1000 Berufe kommen, sondern erst einmal das. Ja, aber da war doch nun noch dieses Wort, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ist da nicht doch dieses Tun, diese Sendung, diese Beauftragung? Fragen wir mal Petrus. Nochmal das, was ich vorhin schon zitiert habe. Aus dem 2. Petrusbrief 1. Jesus, jetzt redet Petrus selber. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Jesus, ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll. Warte ab, ich gebe es dir, wenn du bereit bist. Jetzt weiter, Petrus. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Zu einem neuen Leben berufen. Nicht zu einem neuen Dienst berufen, sondern zu einem neuen Leben berufen. Petrus will damit sagen, diese Veränderung, die jetzt bei mir oder bei den anderen passiert ist, das haben nicht wir getan, sondern das ist Gottes Wirken an uns. Und nun nochmal, es ist lebenswichtig. Berufung und Sendung oder Auftrag auseinanderzuhalten. Das ist nicht das Gleiche. Das sind zwei Sachen. Wir werden am nächsten Sonntag mehr über Sendung oder Bestimmung hören in der Predigt, die unser Pastor uns dann hält. Also, es ist nicht das Gleiche. Die Sendung, die Berufung ist das große und ewige Projekt für unser Leben. Das große und ewige Projekt für unser Leben. Die Sendung oder der Auftrag ist zeitlich begrenzt, ist flexibel, kann sich verändern. Die Berufung gibt meinem Selbstgefühl und meiner Menschenwürde das Fundament. Die Sendung hat damit nichts zu tun. Die Sendung ist eine Arbeit, die meinen Wert weder mehrt noch mindert. Ich habe neulich in einem Referat zwei tolle Sätze gehört, die will ich euch nicht vorenthalten. Ich habe darüber nachgedacht. Am ersten Moment habe ich mich ein bisschen gestört, musste ich richtig nachdenken. Erster Satz. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Nochmal. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Zweiter Satz. Der klingt noch schlimmer, schwieriger. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich weniger liebt. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich weniger liebt. Gott braucht keine Helden. So ist das. Aber er möchte uns als Person haben. Es geht um Beziehung zu ihm. Es geht nicht um unser Tun. Ich bete noch mit uns. Jesus, den Weg mit dir zu gehen, das ist immer wieder spannend. Und manchmal machst du Dinge deutlich, die vielleicht schon vor 20 oder 30 Jahren gut gewesen wären. Aber du lässt uns ja nicht los. Und du gibst immer wieder neue Einblicke in das, was deine Liebe ausmacht. In das, weshalb du uns liebst. Wir sind deine Geschöpfe, wir vergessen es oft. Und oftmals versuchen wir, dir zu beweisen, dass es sich lohnt, uns berufen zu haben. Aber Herr, wenn wir ehrlich überlegen, müssen wir sagen, nein, lohnen in diesem Sinn, dass wir irgendetwas schaffen und tun, tun wir nicht. Aber du sagst, es lohnt, dass wir zusammen sind. Und darauf möchten wir hoffen, dass uns das immer wieder neu klar wird. Danke, dass du uns haben willst. Danke, dass du keine Helden brauchst. Und danke, dass du uns verändern willst. Danke für dein Dasein. Amen.